Ich habe heute Morgen eine Einstiegsfrage für uns dabei und die lautet: Was ist für dich wahre Freiheit? Woran denkst du, wenn du an Freiheit denkst? Ich bin auf einige Statements dazu gestoßen anlässlich eines sogenannten Freiheitsflashmobs aus dem Jahr 2011 oder 12 und ich habe mal ein paar mitgebracht, was Menschen mit Freiheit verbinden. Da schreibt zum Beispiel jemand: Freiheit ist, am Deich stehen, sich den Wind und den Regen ins Gesicht schlagen zu lassen und an nichts zu denken, als an das Existieren. Oder ein anderer schreibt: Freiheit, die Weite des Wassers und des Herzens, der offene Horizont unzähliger Möglichkeiten und die Gewissheit, nicht alle nutzen zu müssen, um Erfüllung und so sich selbst zu finden. Wiederum ein anderer schreibt: Freiheit bedeutet für mich, mein Leben so leben zu können, wie ich es möchte. Ganz ähnlich jemand anders: Freiheit ist für mich, keine Grenzen zu kennen. Und ein letztes Statement: Das Beste an der Freiheit ist, sie aufzugeben, wenn man was Besseres findet. Eine spannende Frage für die Menschheit: Was ist wahre Freiheit? Und diese Frage treibt die Menschen irgendwie um und es gibt so viele individuelle Antworten darauf. Vom Freeclimber, der sagen würde: Für mich ist es die größte Freiheit, hunderte Meter ungebunden in den Abgrund schauen zu können und dort zu hängen an einer Felswand, wo sich manch einer denkt, das ist für mich das emotional größte Gefängnis. Und auf der anderen Seite der Couchpotato, der sich denkt, es ist für mich das Größte, sich keinen Zentimeter bewegen zu müssen und eine Packung Chips essen zu können und dann noch eine Tafel Schokolade zum Nachtisch. Und so unterschiedlich kann Freiheit definiert und empfunden werden. Und doch hat Freiheit in unserem heutigen Denken meistens etwas zu tun mit Schlagwörtern wie Autonomie, Selbstbestimmung oder auch Grenzenlosigkeit. Aber die Frage, die sich stellt, ist: Ist das wirkliche Freiheit? Ist das die Freiheit, die es tatsächlich so gibt? Und ist das vor allem die Freiheit, die Gott sich so gedacht hat, was Gott unter Freiheit versteht? Diesen Fragen wollen wir heute Morgen etwas näher auf den Grund gehen, anhand von unserem Predigttext aus Römer 6, die Verse 15 bis 23. Und wir wollen das tun unter dem Thema Befreit zum Leben. Wir lesen den Text aus Römer 6, die Verse 15 bis 23. Da heißt es: Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, denen ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir knüpfen in unserem Predigttext von heute Morgen unmittelbar an die zwei vorangegangenen Predigten zu Römer 6 an. Und dort haben wir gesehen, welche Privilegien für uns als Christen nun gelten. Ja, dass wir mit Christus gegenüber der Sünde und der Herrschaft, dem Herrschaftsanspruch der Sünde uns gegenüber, dass wir gestorben sind und dass wir neues Leben bekommen haben, ein Leben, das unter der Gnade Gottes steht und ein Leben mit einem neuen Herrn, nämlich dem Herrn Jesus Christus. Und dieses neue Leben mit einem neuen Herrn ist ein Leben der Freiheit, nicht der Unabhängigkeit, sondern der Freiheit. Und das ist gut so, dass es kein Leben der Unabhängigkeit ist. Und wir werden das hoffentlich im Laufe der Predigt sehen. Und was es bedeutet für uns als Christen, befreit worden zu sein, das wollen wir uns anhand von diesem Text in Römer 6 in drei Punkten näher anschauen. Und der erste von heute Morgen lautet: Befreit zu neuer Entschlossenheit. Und es geht um die Verse 15 bis 17. Gleich in Vers 15 begegnet uns eine Frage, die sehr ähnlich klingt wie die Frage in Römer 6, Vers 1, die wir vor zwei Wochen hatten. Da heißt es in Vers 15, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Und ich habe im Vergleich dazu nochmal die Frage in Vers 1 mitgebracht, wo wir gelesen haben, was nun sollen wir sagen, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und wir hatten vor zwei Wochen schon deutlicher gesehen, dass hier in Vers 1 die Frage danach war, wie ist es denn, wenn es um das bewusste, fortlaufende Leben in Sünde geht? Und dieses Wort verharren drückt das hier auch so gut aus. Etwas anders ist die Frage in Vers 15 zu verstehen. Hier wird vom Griechischen her deutlich, dass es eher um ein punktuelles Sündigen geht. Also in dem Sinne sollen wir uns immer mal wieder zum Sündigen verleiten lassen, immer mal wieder hinreißen lassen, weil Gott uns ja gnädig ist und uns ja eh vergibt. Anders ausgedrückt, können wir die Sache mit dem Gehorsam dann getrost nicht so ernst nehmen, weil uns das Gesetz ja nichts mehr anhaben kann. Und in beiden Fällen, sowohl in Vers 1 bzw. in Vers 2 dann, wie auch in Vers 15, sehen wir genau die gleiche Antwort, wenn Paulus mit aller Entschlossenheit sagt, auf keinen Fall. Das sei ferne in anderen Übersetzungen. Aber wir können uns fragen, woher kommt denn diese Fragestellung in dem Vers 15 hier überhaupt? Und wenn wir zurückschauen, dann ist es ein Rückbezug auf Vers 14, wo Paulus unmittelbar davor deutlich davon geredet hat und gesagt hat, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und der Leser damals und auch wir heute könnten uns denken, okay, nicht mehr unter Gesetz, das uns zum Gehorsam aufruft, sondern unter Gnade, die ja mit meinem Ungehorsam fertig wird. Also gut, dann kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren. Dann kann ich ja hier und da zumindest immer mal wieder sündigen und es ist ja nicht weiter tragisch. Ja, jeder hat ja so seine kleinen Lieblingssünden, denken wir uns dann vielleicht insgeheim. Und ja, hier und da kann man ja die Zügel mal etwas lockerer lassen. Wir sind ja alle nicht perfekt, so sagt das manch einer. Eine kleine Notlüge, hier und da wird ja mal drin sein, vielleicht auch das Nachgehen von so mancher sexueller Lust oder von Dingen, die ich unbedingt haben will, das schadet ja offensichtlich zumindest erstmal keinem. Von daher, warum kann man da nicht ein bisschen großzügig mit sich sein? Und vielleicht kennen wir in etwa solche Gedanken aus unserem Leben, wo wir die Gnade insgeheim einkalkulieren, in dem Wissen, Gott vergibt uns ja schlussendlich eh. Aber die Frage ist, ob wir die Gnade an dieser Stelle dann nicht falsch verstehen, beziehungsweise sie reduzieren, so als wäre das Gesetz ein Aufruf zum Gehorsam und die Gnade ein Freibrief zur Sünde. Aber gerade Römer 6 macht uns ja mehr als deutlich, dass die Gnade, die wir in Jesus Christus als Christen empfangen haben, etwas viel Schöneres und Umfangreicheres ist. Und ich will es mal so ausdrücken, die Gnade ist kein Freibrief zur Sünde, sondern eine Befreiung zum Gehorsam. Ich sage es nochmal, die Gnade ist kein Freibrief zur Sünde, sondern eine Befreiung zum Gehorsam. Und nun kannst du für dich einen Moment überlegen, ob diese Aussage dir Freude bereitet und dir aus dem Herzen spricht, oder ob du dir denkst, Freiheit und Gehorsam, das passt für mich vorne und hinten nicht zusammen. Und noch etwas weiter gedacht, frag dich doch mal, ob das Wort Gehorsam in deinen Ohren eigentlich etwas Positives oder etwas Negatives ist und auch auslöst, wenn du darüber nachdenkst. Ich bin mir sicher, wenn wir heute eine Umfrage in der heutigen Gesellschaft machen würden, würden die Menschen mitunter durch die moderne Entwicklung Gehorsam im Sinne von, ich unterstelle und unterwerfe mich jemand oder etwas anderem, sie würden das zumeist als negativ deklarieren. Aber die Frage für dich und mich als Christen ist ja, lassen wir uns vom Denken der Gesellschaft da beeinflussen? Ja, und wie denke ich eigentlich über Gehorsam? Vor allem über Gehorsam gegenüber Gott. Stößt das bei mir auf Widerstand und denke ich mir insgeheim, also wenn dieser lästige Gehorsam im Leben als Christ nicht wäre, aber gut, gehört halt irgendwie dazu, so als wäre das das Kleingedruckte. Oder denke ich mir auf der anderen Seite, nein, ich will gerne Gott gehorsam sein. Ich freue mich darüber, darin wachsen zu dürfen. Ich glaube, es ist sehr entscheidend für unsere Freude im Glaubensleben und auch für unser Wachstum in der Nachfolge, ob wir die Gnade als Befreiung zum Gehorsam empfinden oder nicht. Für Paulus ist der Begriff Gehorsam als solches erstmal gar nichts grundsätzlich Schlechtes. Aber die Frage, wem Und was ich gehorsam bin, entscheidet darüber, ob es gut oder schlecht ist. Und das macht er uns in Vers 16 so gut deutlich, wenn er uns an Folgendes weiter erinnert. Da heißt es in Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Ab Vers 16 geht Paulus jetzt auf diese Ausgangsfrage in Vers 15 ein und auf die Gründe, warum es für uns Christen absolut keinen Sinn mehr macht, einfach weiter bewusst zu sündigen. Und mit diesem "wisst ihr nicht" greift er auf etwas zurück, das seine Leser und auch wir eigentlich bereits verstanden haben sollten. Und er greift damit zurück auf alles, was er vorher in Römer 6 gesagt hat. Und dabei macht er einen Grundsatz deutlich, nämlich den Grundsatz, wem ich gehorche, dessen Sklave bin ich. Durch das, was ich tue, bringe ich zum Ausdruck, zu wem ich gehöre. Und nun gibt es am Ende des Tages nur zwei Optionen für uns Menschen, zu wem wir gehören und für was wir leben können. Und Paulus nennt sie entweder als Sklaven der Sünde mit dem dahinterstehenden Herrn namens Satan, dem Teufel, oder Sklaven des Gehorsams mit dem dahinterstehenden Herrn, der Gott selbst ist. Wir hatten das in den vergangenen Predigten schon weiter ausgeführt, dass zunächst mal jeder Mensch seit dem Sündenfall als Sklave der Sünde in diese Welt hineingeboren wird. Egal, ob er es will oder nicht und auch egal, ob er es wahrnimmt oder nicht, das ist nicht entscheidend. Das ist erstmal so. Und auf der anderen Seite, als Sklave des Gehorsams wird kein Mensch in diese Welt hineingeboren, sondern es braucht die Wiedergeburt zu neuem Leben durch Jesus Christus, damit wir Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit werden, wie das hier heißt. Und dabei ist es nicht unser eigener Gehorsam, der uns zur Gerechtigkeit vor Gott führt, sondern es ist der Gehorsam des einen, es ist der Gehorsam von Jesus Christus selbst und der Gehorsam, der uns, wenn wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben, vollständig von Gott angerechnet wird. Nun geht Paulus mit Blick auf die Christen in Rom, die ja bereits zum Glauben an Jesus gekommen sind, einen Schritt weiter in seiner Argumentation und sagt in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Und hier sieht man so deutlich, dass es Paulus an dieser Stelle nicht darum geht, die Gläubigen in Rom jetzt vor eine Grundsatzentscheidung zu stellen, in dem Sinne, wählt nun, ob ihr Sklaven der Sünde oder lieber Sklaven des Gehorsams sein wollt. Nein, er erinnert sie vielmehr daran, was ja bereits geschehen ist, als sie Jesus Christus als ihren persönlichen Retter und Herrn angenommen haben. Da sind sie mit Christus gestorben und zu neuem Leben auferweckt worden. Und wir hatten das in Römer 6 ja auch schon gesehen. Und deshalb kann Paulus hier so ausdrucksstark sagen, Gott aber sei Dank. Nicht so im Sinne, wie wir das manchmal heute verwenden, ne? Gott sei Dank, so ein bisschen oberflächlich als Floskel. Nein, Paulus sagt im vollen Bewusstsein, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Das heißt, das ist Vergangenheit. Es war einmal, aber nun seid ihr keine Sklaven der Sünde mehr. Und wenn du an Jesus als deinen Herrn und Retter glaubst und ihn kennst, dann gilt das auch für dich. Und diese Wahrheit, die sehen wir in Römer 6 so deutlich und wir können sie wohl kaum zu Genüge betonen, weil sie so wichtig ist zu verstehen und zu glauben. Du bist der Sünde gegenüber mit Christus gestorben. Es ist so wichtig für unser ganzes Leben und viele Probleme, die wir haben, die wir versuchen zu bewältigen, die brauchen genau diese Wahrheit als Basis, um das zu verstehen, um daraufhin auch anders leben zu können und Veränderung zu erleben. Aber es geht noch weiter in Vers 17, wenn es heißt, dass jeder, der zum echten Glauben an Jesus gekommen ist, auch von Herzen gehorsam geworden ist, dem Bild der Lehre, dem er übergeben worden ist. Und mit dem Bild der Lehre ist hier wahrscheinlich ganz allgemein einfach die Lehre von Jesus Christus und von seinem Evangelium gemeint. Und das wird uns ja mitunter im Römerbrief so umfangreich und gut entfaltet. Und diesem Bild der Lehre sind wir übergeben oder man könnte auch übersetzen anvertraut worden. Und damit sind wir durch Jesus von Sklaven der Sünde zu Sklaven des Gehorsams geworden. Während früher die Sünde unser Leben gekennzeichnet hat, sind wir nun einer ganz neuen Ordnung übergeben worden, nämlich der Lehre von Gott, die unser Leben prägen soll. Und es liegt auf der Hand, dass es die kontinuierliche Beschäftigung mit Gottes Wort braucht, um dieses Bild der Lehre immer mehr unser Leben im Alltag zeichnen zu lassen. Nun ist ja aber auch die Rede davon, dass wir als Christen von Herzen gehorsam geworden sind. Das heißt nicht nur rein äußerlich, indem ich mich jetzt irgendwie zusammenreiße und mit großer Rebellion im Herzen halt denke, okay, ich muss mich irgendwie an die Anweisungen Gottes halten und dem Folge leisten. Nein, es ist vielmehr ein Wunsch entstanden zum Gehorsam, aus einer inneren Motivation, einer inneren Entschlossenheit heraus, die Gott selbst in mir bewirkt hat und es nach wie vor auch immer weiter tut. Das heißt, die Motivation, nun ein Leben im Gehorsam zu führen, die liegt für uns Christen nicht mehr in der Angst vor Strafe und auch nicht darin, dass wir versuchen, vor Gott gerechter zu werden. Nein, sie liegt darin, dass er mein Herz mit dem Evangelium erreicht hat und mir ein neues Herz gegeben hat, das ihm dienen will, das ihn lieben will, das seine Ordnungen befolgen will. Mit anderen Worten, die Triebfeder für Gehorsam für uns Christen ist nicht das Gesetz, sondern das Evangelium der Gnade. Und genau dadurch entsteht ein Gehorsam von Herzen, der sich darin gründet, wer ich durch Jesus Christus bereits geworden bin. Und auf dieser Basis dann auch danach ausstreckt, zu tun, was er will und danach zu fragen, was er will. Ein echter Glaubensgehorsam. Und Paulus hat diesen Begriff bereits in Römer 1, Vers 5 geprägt und wird ihn in Römer 16, Vers 26 nochmal aufgreifen und nochmal davon sprechen. Also Paulus will genau dieses Argument machen auf dieser Ausgangsfrage in Vers 15. Sollen wir ab und zu mal sündigen? Und er macht den Christen in Rom und auch dir und mir deutlich, wenn du Christ bist, das macht keinen Sinn mehr. Ihr seid Sklaven der Sünde gewesen, aber das gehört der Vergangenheit an. Aber nun seid ihr durch Jesus bereits zu Sklaven des Gehorsams geworden. Ein Gehorsam, der aus einem neuen Herzen entspringt, das Jesus selbst euch geschenkt hat. Und weil das so ist, macht es vorne und hinten keinen Sinn, wenn ihr euch immer mal wieder der Sünde einfach hingebt und euch von ihr beherrschen lasst. Nun wollen wir diesen Gedanken von Herzen gehorsam aber nochmal für uns persönlich aufgreifen und uns fragen, kann ich das so sagen, dass mein Gehorsam gegenüber Gott von Herzen ist? Vielleicht erinnerst du dich daran zurück, wie du zum Glauben gekommen bist und wie du voller Motivation und voller Freude warst, Gott gehorsam sein zu dürfen. Ja, wie du danach gefragt hast, was will er? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihm gefallen in meinem Leben? Wie kann ich Dinge umsetzen, die er in seinem Wort sagt? Und vielleicht war das so ein richtiger Drang, mit Freude. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe unseres Glaubenslebens, kann es sich so einschleichen, dass die Beweggründe unseres Gehorsams sich irgendwie verschieben. Und deshalb wollen wir uns die Frage stellen, auch als Christen, woraus wird denn mein Gehorsam Gott gegenüber heute eigentlich motiviert? Bin ich ihm von Herzen gehorsam, weil ich von seinem Evangelium so begeistert bin und bewegt bin, dass ich ihm gerne gehorsam sein will? Oder hat mein Gehorsam inzwischen ganz andere Beweggründe? Vielleicht einfach ein stumpfer Gehorsam aus Gewohnheit heraus, weil man das halt irgendwie so macht und sich so angewöhnt hat. Oder ein Gehorsam aus Menschenfurcht. Weil wir denken, okay, ja, nicht auffallen, irgendwie mitschwimmen so im allgemeinen Christentum und ja, dass alle denken, okay, das passt bei mir. Oder vielleicht auch doch irgendwie ein unterschwelliger Beweggrund, Gottes Gunst verdienen zu wollen. Und vielleicht sagt sich auch der ein oder andere, also wenn ich ehrlich bin, dann bin ich zwar mal irgendwie Christ geworden, aber mit Gehorsam ist eigentlich gar nicht mehr viel. Das ist kaum noch vorhanden. Und ich will etwas zugespitzt mal folgenden Gedanken aufwerfen an dieser Stelle. Nehmen wir mal an, du hättest die Wahl. Die Wahl zwischen folgenden zwei Optionen. Entweder du bekommst die Rettung von Jesus und kannst ein selbstbestimmtes Leben weiterleben. Das ist die eine Variante. Oder die andere Option wäre, du bekommst die Rettung von Jesus und du lebst unter seiner Herrschaft. Er bestimmt dein ganzes Leben. Welche Wahl würdest du treffen? Was würdest du wählen? Und warum würdest du so wählen? Ich glaube, je nachdem, was du darauf antwortest, zeigt das ganz viel davon, ob du denkst, dass die ultimative Freiheit in einem selbstbestimmten Leben unabhängig vom Herrn stattfindet oder ob du wirklich glaubst, dass die wahre Freiheit in einem Leben unter seiner Herrschaft zu finden ist. Und je nachdem, wie du darüber denkst, wirst du merken, dass du entweder sagen wirst, ja, es ist mir eine Freude, dass ich befreit wurde, nun Jesus entschlossen folgen zu dürfen, oder du wirst sagen, es ist mir eine Last. Und es ist keine wirkliche Freiheit, dass ich Jesus nun folgen muss. Wenn du dich vielmehr in der Aussage wiederfindest, dass du Jesus nun folgen musst und dieses Ich darf Jesus folgen eigentlich kaum vorhanden ist, dann will ich dich ermutigen, nochmal grundlegend darüber nachzudenken, wer denn eigentlich dieser Herr ist, dem du folgen sollst. Und weitergedacht, ob du wirklich denkst, dass dein Leben in deiner Hand besser aufgehoben ist als in der Hand des allwissenden, allmächtigen Gottes. Fest steht, wenn ich den Wert von der wunderbaren Freiheit erkannt habe, die Gott mir durch Jesus geschenkt hat, dann wird sich diese Befreiung auch darin niederschlagen, dass ich ihm mit voller Entschlossenheit folgen will. Mitunter dazu hat er mich frei gemacht. Aber aus dieser neuen Entschlossenheit folgt auch ein zweites. Und das führt uns zum zweiten Punkt von heute Morgen. Und der heißt, befreit zu neuer Hingabe. Und es geht um Vers 18 und 19. In diesen Versen 18 und 19 wird nun das Bild vom Sklaven nochmal weiter ausgeführt. Und dort heißt es dann weiter, frei gemacht, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Dieses Bild vom Sklaven zieht sich durch den ganzen Text. Und ich habe bisher so einen Begriff wie Sklaven des Gehorsams einfach ziemlich unkommentiert stehen gelassen und aufgegriffen. Aber nun kann es sein, dass manch einer bei dem Begriff Sklaven auf Widerstand stößt innerlich, ja? Weil mit Sicherheit durch die Jahrhunderte hindurch dieser Begriff Sklaven auch sehr negativ geprägt wurde. Und sicherlich gab es auch damals in der Zeit schon viel Missbrauch und Ausbeutung und menschenunwürdige Zustände im Bereich der Sklaverei. Aber auf der anderen Seite stand dieses Sklaven-Herren-Verhältnis auch für ein ganz normales Chef-Angestellten-Verhältnis. Ein großer Teil der Gesellschaft stand in so einem Sklaven-Herren-Verhältnis und jemand war jemand anders unterstellt, für den er gearbeitet hat. Und das auch in ganz normalen Berufen, die wir heute auch so kennen. Das heißt, das war nicht zwingend etwas Schlechtes, einen Herrn zu haben und Sklave oder Knecht von jemand anders zu sein. Und dementsprechend schreibt Paulus zum Beispiel im Epheserbrief oder auch im Kolosserbrief an Sklaven, wie sie sich gegenüber ihren Herren verhalten sollen. Oder auch andersrum, wie Herren gottgefällig mit ihren Untergebenen umgehen sollen. Und Paulus tut das, anstatt dieses Sklaven-Herren-Verhältnis grundsätzlich komplett abzuschaffen. Zu vergleichen wäre das, wie gesagt, mit einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis auch heute. Und hier würden wir auch nicht pauschal unbedingt sagen, dass es immer schlecht ist, einen Chef über sich zu haben. Das heißt, es war und es ist nicht zwingend etwas Schlechtes, einer Autorität unterstellt zu sein, aber die entscheidende Frage ist, wie und wer ist dein Herr? Ist es ein guter Herr oder ein schlechter? In dem vollen Wissen, dass der Herr Jesus Christus der beste Herr ist, den man sich nur vorstellen und wünschen kann, greift Paulus dieses Bild aus der damaligen Alltagswelt auf und spricht in Vers 18 davon, dass wir als Christen freigemacht von der Sünde zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Und genau dieses freigemacht von der Sünde, das hat uns in den letzten zwei Predigten schon mehr beschäftigt. Und dabei war es unser Herr und Retter, der uns erlöst hat und erkauft hat. Ich will dazu nochmal ein Bild aufgreifen, was eigentlich hinter diesem Sklavenbild mitunter auch steckt. Nämlich das Bild eines Sklavenmarktes. Du und ich, wir standen auf diesem Sklavenmarkt, gefangen und machtlos der Sünde und dem Sklavenhalter, dem Teufel, ausgeliefert. Und dabei konnte es gut sein, dass wir das gar nicht gemerkt haben, unter welcher Herrschaft wir da eigentlich stehen. Solange wir nichts anderes und vor allem keinen anderen Herrn kennengelernt haben, war das einfach unsere Normalität. Unsere Normalität, in der wir uns irgendwie auch zu Hause gefühlt haben, wohlgefühlt haben, zu denken, wir wären ja irgendwie frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Aber dann kam dieser andere Herr auf den Sklavenmarkt. Jesus Christus kam auf den Sklavenmarkt der Erde und sah dort dich und mich. Und er kam, um uns Befreiung anzubieten. Er kam, um uns frei zu machen, um das Lösegeld für dich und mich zu bezahlen, damit du nicht mehr länger unter der Herrschaft dieses alten Sklavenhalters des Teufels und unter der Herrschaft der Sünde leben musst, sondern nun freigemacht wirst, einem neuen Herrn dienen zu dürfen. Genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und hat den vollen Preis für deine und meine Sünde bezahlt. Und nur dadurch war es möglich, dich und mich aus dem Sklavenmarkt der Sünde herauszukaufen und die alte Gebundenheit an die Sünde und den Teufel wirklich zu lösen. Nun sitzen viele hier, die diese Erlösung, diese Befreiung bereits erlebt haben. Ja, die von diesem neuen Herrn gehört haben und sich rufen lassen haben und verstanden haben, dass sie Jesus Christus brauchen. Sie haben ihn persönlich für sich im Glauben angenommen und haben verstanden und geglaubt, dass Jesus damals für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich hoffe, diese Erlösung und diese Befreiung, die freut dich heute immer noch dermaßen. Die erfüllt dich mit Freude, mit Ermutigung und ist nicht einfach etwas, was so abgedroschen ist. Aber es gibt vielleicht heute Morgen hier Menschen, die hier sitzen oder vielleicht auch am Livestream. Und es gibt vor allem auch eine ganze Reihe von Menschen da draußen in dieser Welt, die noch nicht mal wissen, dass sie auf dem Sklavenmarkt der Sünde sind. Dass sie sich dort eigentlich befinden als Gefangene. Und nun sind wir als Befreite und als Menschen, die einem neuen Herrn angehören, aufgerufen, ihnen diesen wunderbaren Herrn und diese Befreiung vorzustellen, ihnen die Augen dafür zu öffnen, dass das, was sie dort leben, nicht die Normalität ist und vor allem auch nicht die wahre Freiheit, sondern ihnen die wahre Freiheit vorzustellen über den einen, der selbst in Johannes 8, Vers 32 gesagt hat, und das war Jesus selbst, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das hat unser wunderbarer Herr Jesus Christus gesagt. Und in Johannes 8 hat er selbst dieses Bild von der Sklaverei aufgegriffen. Da hat er in Vers 34 weiter gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und damit ist zunächst mal jeder Mensch gemeint, der in diese Welt hineinkommt, weil wir alle sündigen. Und durch unser sündigen Ausdruck bringen, dass wir Sklaven der Sünde sind. Aber dann sagt er in Vers 36 weiter, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Was für ein wunderbarer Zuspruch, was für ein wunderbares Angebot, das der Herr dir bis heute macht, wenn du ihn noch nicht als deinen Herrn und Retter kennst. Wenn du ihn vielleicht noch nie etwas von ihm gehört hast oder vielleicht ihn bisher auch eher ignoriert hast. Ja, er will dich auch heute aus dieser Sklaverei erlösen und dich in seine neue Freiheit führen. Die Frage ist, willst du das auch? Ganz klar ist, wenn ein Mensch Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt, dann macht er sich nicht selbst frei, sondern er wurde ein für alle Mal durch Jesus frei gekauft. Jesus war es, der uns frei gemacht hat, von diesem Sklavenmarkt der Sünde erlöst hat. Aber wir haben nun nicht nur das Privileg, von der Herrschaft der Sünde frei zu sein, sondern wir genießen jetzt auch das Privileg, einem neuen Herrn dienen zu dürfen. Und genau das meint Paulus, wenn er davon spricht, dass wir nun Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Und man könnte dieses Wort für Sklaven auch mit Diener oder Knechte übersetzen. Also wir sind Diener der Gerechtigkeit geworden, könnte man sagen. Und Paulus selbst entschuldigt sich fast so ein bisschen in Vers 19, dass er dieses Bild so aufgreift und von Sklaven der Gerechtigkeit spricht. Ja? Und er sagt in Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Da unser geistliches Fassungsvermögen als Menschen so begrenzt ist, nimmt er dieses gängige und gut nachvollziehbare Bild aus der Umwelt auf. Aber das Letzte, was er will, ist, dass irgendjemand nun denkt, dass es eine neue Knechtschaft bedeutet, die in irgendeiner Art und Weise schlecht wäre. Und es ist ganz das Gegenteil der Fall. Später in Römer 8, Vers 15 spricht er davon, dass wir Christen nicht einen Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht empfangen haben, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und wir werden in Römer 8 dann noch intensiver darauf eingehen. Und der Gedanke dahinter, warum er das so deutlich hier nochmal macht, ist, dass es ja gut sein kann, dass unter seinen Lesern Menschen gewesen sind, die Sklaven, die Knechte waren in ihrem alltäglichen Leben und vielleicht schlechte Herren gehabt haben. Und so ein Sklave könnte dann ganz schnell denken, dass es grundsätzlich schlecht sein muss, jemand anders unterstellt zu sein. Aber ganz das Gegenteil ist der Fall. Jesus als Herrn unterstellt zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist wahre Freiheit und das ist im Übrigen auch das, wozu wir Menschen eigentlich geschaffen wurden. Nicht zur Unabhängigkeit, sondern zu einer Abhängigkeit, zu einem Angewiesensein auf Gott selbst und zu einer Gemeinschaft mit ihm. Wir sehen also deutlich, Jesus hat uns nicht zu einem Leben ohne Herrn in Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit befreit, sondern zu etwas viel Besseren, zu einem Leben in Hingabe für ihn. Und an dieser Stelle kommt manch einer in seiner Vorstellung an die Grenzen, weil er herausgefordert ist zu glauben, dass ein Leben mit Jesus als Herrn besser ist als ein Leben, in dem ich machen kann, was ich will und was ich für richtig halte. Die Frage an dieser Stelle ist, was glaubst du eigentlich darüber? Was du in dieser Frage glaubst, entscheidet darüber, wofür du lebst und dich mit Leib und Leben zur Verfügung stellst. Für Paulus ist klar, dass es für einen jeden, der diese wunderbare Befreiung durch Jesus Christus verstanden und erlebt hat, eigentlich nur noch eine Richtung geben kann, wofür man lebt. Und diese Richtung, die spricht er in Vers 19 weiter an, wenn er dann sagt, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Hier wird ein Gedanke nochmal sprachlich und inhaltlich aufgegriffen, den Imi mit uns letzte Woche schon in Römer 6, Vers 12 bis 14 näher betrachtet hat. Es geht darum, für wen du lebst und wem du dich mit Leib und Leben zur Verfügung stellst. Und wie so oft in der Bibel ist hier wieder vom Alten und Früheren und dem Jetzigen die Rede. Der Aufruf ist dabei ganz klar, dass wir uns von jeglicher Sünde fernhalten und bewusst mit ihr brechen sollen und auf der anderen Seite ein Leben in Heiligung anstreben sollen. Ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit oder Heiligung, das ist ein Leben, das Jesus zum Vorbild hat. Ein Leben, das sich in seinen Dienst stellt. Ein Leben, das danach fragt, was willst du, Herr? Wie kann ich dir heute an diesem Tag Ehre bereiten? Wie willst du mich heute gebrauchen? Und es ist auch ein Leben, das sich mehr und mehr von sündigem Denken und Reden und Handeln distanziert und sich darauf nicht einlassen will. Und sobald ich merke, dass die alten Gewohnheiten, die alten Denkweisen, alte Verhaltensweisen wieder hochkommen und sich einschleichen und der alte Sklavenhalter wieder sein Unwesen treiben will, fliehe ich zu meinem neuen Herrn ins Gebet und bitte um seine Hilfe. Wenn man es bildlich ausdrücken wollte, könnten wir sagen, ich bin nun auf einem ganz neuen Feld zu Hause, auf ein neues Feld gestellt mit einem neuen Herrn. Mein ganzes Leben gehört nun Jesus. Mit all meiner Kraft, mit all meiner Zeit, mit all meinen Fähigkeiten, meinen Gedanken stehe ich ihm zur Verfügung. Ich diene ihm und seinem Reich. Und nun kann es bildlich gesprochen sein, dass der alte Sklavenhalter, der Teufel, immer mal wieder an den Rand dieses Feldes kommt und versucht, mich wieder auf sein Feld zurückzuholen. Ja, so wie ein alter Arbeitgeber, der einen irgendwie nicht in Ruhe lässt. Und der Teufel tut das manchmal mit verlockenden Angeboten und mit schmeichelnden Worten und mit falschen Versprechungen. Und exemplarisch sehen wir genau das beim Sündenfall, wo ja Adam und Eva vom Feld Gottes, bildlich gesprochen, hinübergezogen hat, weggerissen hat und auf sein Feld gestellt hat. Und damit kam ja mit diesem Sündenfall von Adam und Eva die zerstörerische Knechtschaft der Sünde für uns alle in die Welt. Aber durch den Herrn Jesus Christus sind wir frei geworden und stehen nun mit ihm als Herrn auf seinem Feld. Und immer wenn der alte Sklavenhalter mit seiner Masche an den Feldrand kommt und mich zurückgewinnen will, dann rufe ich meinen Herrn an und sage ihm, dass er das mit ihm klären soll, beziehungsweise dass er das eigentlich bereits mit ihm geklärt hat. Ich bin dem Alten nicht mehr verpflichtet. Stattdessen gilt meine ganze Hingabe meinem neuen Herrn, der mich dazu befreit und berufen hat, ihm jetzt dienen zu dürfen. Und das ist etwas Wunderbares. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, das Leben in der Heiligung ist keine Gegenleistung zur Gnade, sondern die Heiligung ist eine wunderbare Folge und sogar Teil der Gnade. Ich sage das nochmal, das Leben in der Heiligung ist keine Gegenleistung zur Gnade, sondern die Heiligung ist eine Folge und sogar Teil der Gnade. Das ist so wichtig zu verstehen und ich glaube, in manchen Kopf muss das klarer ankommen, weil wir insgeheim doch oft auf diesen Trichter ausspringen zu denken, die Heiligung wäre so eine Art Gegenleistung. Aber das ist nicht der Fall. Ein Leben in Heiligung, das ehrt Gott auf der einen Seite, aber es kommt auch uns auf der anderen Seite zugute. Und Gott will wirkliche Befreiung schenken. Und aus der Befreiung zu neuer Hingabe für den Herrn resultiert auch ein drittes. Und das dritte, was wir heute Morgen noch anschauen wollen, heißt drittens befreit zu neuer Frucht. Und es geht um Vers 20 bis 23. In diesen letzten Versen zeigt Paulus uns nochmal deutlich auf, welche Auswirkungen es hat, ob ich unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels stehe oder lebe oder gelebt habe, vielmehr. Und auf der anderen Seite, welche Auswirkungen es hat, wenn ich unter der Herrschaft Jesu stehe. Und genau dieser Vergleich, der soll unter anderem dazu dienen, dass seine Leser damals und auch wir heute deutlich verstehen, wie sinnlos es doch wäre, nun weiter mit der Sünde zu spielen und uns immer mal wieder der Sünde hinzugeben. So als wollte er sagen, ihr habt es doch am eigenen Leib erfahren, ihr habt es doch selbst erlebt, wo euch die Sünde hingeführt hat und hineingerissen hat. Also fallt doch nicht immer wieder auf dieses Alte rein. Lasst euch da nicht drauf ein. Und er beginnt seinen Vergleich in Vers 20 und 21 mit dem Früheren, wenn er sagt, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Erstmal ist hier der Grundsatz beschrieben, dass jeder Ungläubige gegenüber der Gerechtigkeit nicht verpflichtet ist. Um es mit dem Bild von dem Feld von eben nochmal auszudrücken, solange du nicht von Jesus herausgekauft wurdest und erlöst wurdest, nicht ihn als deinen neuen Herrn erkannt hast, bist du nicht auf sein neues Feld gestellt und bist ihm gegenüber damit auch nicht verpflichtet. Und damit soll nicht gesagt werden, dass Nichtchristen nie und nimmer was mit Jesus zu tun haben werden und er auch keinen Anspruch an dein Leben hat. Im Allgemeinen, allerspätestens, wenn Menschen ins Endgericht kommen, dann wird jeder Nichtchrist Jesus begegnen und wird in Ewigkeit für seine Sünde gerichtet. Aber solange ein Mensch hier auf der Erde Jesus nicht als seinen Herrn und Retter annimmt, ist er frei gegenüber der Gerechtigkeit, so sagt Paulus das. Und nun könnte sich manch einer denken, der nicht an Jesus glaubt, ja super, dann bin ich ja frei und ungebunden, während die Christen sich einem Herrn unterstellen müssen. Was dabei auch völlig übersehen wird, wenn jemand so denkt, ist die Tatsache, dass kein Mensch wirklich frei und ungebunden ist. Nein, ganz im Gegenteil, jeder Mensch ist nicht unabhängig, sondern er ist an die Sünde gebunden, der Sünde gegenüber und deren Herrschaft gegenüber verpflichtet. Das heißt, Ungläubige sind, ohne es zu wissen, der Sünde verpflichtet. Im Grunde genommen können sie nicht anders, als zu sündigen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht hier und da mal zusammenreißen kann, als jemand, der nicht gläubig ist, und auch nicht, dass ich jede Sünde im gleichen Maße ausleben muss, und trotzdem gibt es keinen einzigen Ungläubigen, bei dem die Sünde nicht irgendwo im Leben sich deutlich manifestiert. Und Paulus drückt diese Unfreiheit ja damit aus, dass er sagt in Vers 20, als ihr Sklaven der Sünde wart, das ist der Ausgangspunkt eines jeden Menschen. Und dann richtet er das Augenmerk der Christen in Rom auf ihr altes Leben, wie das aussah unter der Herrschaft der Sünde, und fragt, welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Welche Frucht, man könnte auch übersetzen, welchen Ertrag, welches Ergebnis, welchen Erfolg, welchen Nutzen hattet ihr denn damals, wenn ihr zurückschaut auf euer altes Leben? Die Antworten auf diese Fragen wären wahrscheinlich damals ganz ähnliche gewesen, wie sie heute wären. Kaputte Beziehungen, Süchte, Betrügereien, falscher Stolz, Affären, Scheidungen, zerrüttete Ehen, vielleicht auch Depressionen, Wutausbrüche, Verletzungen anderen gegenüber, Gewalt, starke Schuldgefühle und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Reihe von Konsequenzen und Erträgen, die ein Mensch tragen muss, wenn er sein Leben nicht unter Gottes Herrschaft führt. Und auch viele von uns können ein Lied davon singen, wie das Leben ohne Gott und die Sünde letztendlich ihr Leben zerstört hat und mit welchen Konsequenzen man vielleicht bis heute leben muss und auch zu kämpfen hat. Und ich bin mir sicher, dass es so einige Sünden gibt, wenn wir ehrlich zurückdenken, die wir getan haben, für die wir uns heute in Grund und Boden schämen, die am besten nie jemand erfahren sollte. Und Paulus spricht ja genau davon, Dinge, deren ihr euch jetzt rückblickend schämt. Wenn die Sünde im Leben eines Menschen ihren Lauf nimmt, dann ist am Ende von dieser zerstörerischen Sünde immer der Tod. Je größer und stärker Sünde im Leben eines Menschen wird und heranwächst, umso zerstörerischer wirkt sie. Und schlussendlich bedeutet sie den ewigen Tod. die ewige Trennung von Gott. Das ist also die Beschreibung, das Resultat für die Herrschaft der Sünde oder ein Leben unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels. Und der Blick zurück ins eigene Leben und vielleicht auch in das Leben von anderen, zu sehen, was die Sünde dort angestellt hat, der sollte uns mehr als genug Warnung sein. Aber demgegenüber stellt Paulus jetzt auf der anderen Seite in Vers 22 das andere. Wenn er schreibt, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Und mit diesem jetzt aber lässt er uns Christen aufblicken. Na, während wir vorher auf unser altes Leben zurückschauen und uns zu Recht schämen und den Blick senken könnten, dürfen wir nun als freigemachte Menschen den Blick aufheben in dem Wissen, uns ist vergeben. Und wir haben einen neuen Herrn. Und wie wunderbar, dass unser Herr mit unserem alten Leben fertig geworden ist am Kreuz. Und wie wunderbar auch, dass er uns zu neuem Leben beruft und befähigt, zu einem Leben in Heiligung, das ihn und seine Heiligkeit immer mehr nachahmt. Ein Leben, das ihm gehört, das nach seinen Gedanken und Maßstäben immer weiter heranwächst. Und dabei ist Heiligung ein Prozess, der unser Leben lang stattfinden wird. Es ist ein Prozess, den Gott selbst mit seinem Geist in uns Christen wirken will. Ja, indem er uns seine Liebe immer wieder deutlich machen will und indem er uns auch in seiner Liebe immer wieder von Sünde überführt und uns zur Umkehr bringt und zum Umdenken bringt und uns hilft, so zu leben, dass es ihm gefällt. Das heißt, wir sind in der Heiligung nicht auf uns allein gestellt, sondern Gott selbst will uns verändern. In dem, wonach wir streben, in dem, wie wir denken, was wir sagen, was wir tun, all diese Dinge. Und dann sehen wir, wie Stück für Stück in unserem Leben diese neue Frucht entsteht. Die Frucht seines Geistes. Und wir kennen, viele von uns kennen diese bekannte Stelle in Galater 5, Vers 22 und 23, wo die Frucht des Geistes beschrieben ist. Und das heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Was für ein wunderbares Geschenk von Gott, dass er diese Frucht, diese Dinge in deinem und meinem Leben wachsen lassen will. Er hat uns auch dazu von der Herrschaft der Sünde befreit, dass Stück für Stück seine wertvolle, neue, erbauliche Frucht wachsen kann, entstehen kann. Die Frage ist, welchen Boden reichen wir, du und ich, ihm da, damit seine Frucht wachsen kann? Und welches Unkraut müssen wir vielleicht aus unserem Leben entfernen, weil es das Wachstum behindert oder sogar komplett eliminiert, ja, komplett einfach gar nicht möglich macht? Und wir können uns an dieser Stelle leider nicht mit den einzelnen Teilen dieser Frucht des Geistes befassen. Aber ich will euch mal zur persönlichen Reflexion folgende Aufgabe, folgenden Gedanken mitgeben für die kommende Woche. Nehmt dir in der kommenden Woche mal die einzelnen Teile dieser Frucht vor, vielleicht ein oder zwei am Tag. Und denke für einen Moment darüber nach, wo du siehst, da ist schon etwas gewachsen. Ja, da hat es schon Veränderungen gegeben. Und weiter denkst du darüber nach, wo besteht Wachstumsbedarf? Und noch einen Schritt weiter, wo merkst du vielleicht, dass das Wachstum etwas stört? Und wo könntest du etwas ändern, damit das Wachstum viel mehr gefördert werden kann? Und nachdem du dir die einzelnen Eigenschaften, jede einzelne mal so vorgenommen hast, gehst du nach der Betrachtung, nimm Nachdenken über diese Eigenschaft ins Gebet und wendest dich an den Herrn und sagst ihm Danke für das, was er hat schon wachsen lassen und bittest ihn auf der anderen Seite um wirkliche Veränderungen und bewegst das, was du erkannt hast, einfach vor ihm. Am Ende eines Lebens in Heiligung, im Hier und Jetzt, steht das ewige Leben beim Herrn. Ja, und nicht falsch verstehen, so als würde das ewige Leben durch die Heiligung verdient werden. Nein, ganz im Gegenteil, ein Leben in voranschreitender Heiligung ist eine ganz normale Folge von echter Wiedergeburt. Aber Wiedergeburt zu neuem ewigen Leben, die wird nicht verdient, sondern die wird von Gott geschenkt. Und genauso heißt es in diesem bekannten Vers 23 am Ende von unserem Abschnitt, wenn es da heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der berechtigte Lohn, den ein Mensch verdient hat für seine Sünde, ist der Tod. Und Vor allem im Kontrast zur zweiten Vershälfte wird hier deutlich, dass es um den geistlichen, ewigen Tod geht. Den Tod in Form von ewiger Strafe und von ewiger Trennung von Gott. Die Beziehung, die nicht möglich ist, die gekappt ist für alle Ewigkeit. Aber die wunderbare Botschaft auf der anderen Seite, die lautet, die Gnadengabe, oder man könnte auch übersetzen, das Gnadengeschenk Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und an jeder, der sagen kann, ja, er ist auch mein Retter und mein Herr geworden, dem gilt dieser Zuspruch des ewigen Lebens bei Gott schon jetzt. Und auf dieser Basis des neuen Lebens soll auch neue Frucht und kann auch neue Frucht bei dir wachsen. Und das ist wunderbar, wenn das geschieht und Gott das wirkt. Und wer ihm sein Leben bislang noch nicht anvertraut hat, dem führt Gott auch heute dieses Gnadengeschenk in Jesus Christus vor Augen. Und er ruft dich auf zur Umkehr und er ruft dich auf in seine neue Freiheit, wahre Freiheit. Ich komme zum Schluss. Nach allem, was wir gesehen und gehört haben, wäre es äußerst dumm und sinnlos, entschuldigt, dass ich das so sagen muss, es wäre äußerst dumm und sinnlos, immer mal wieder der Sünde nachzugeben, ja, was ja unsere Ausgangsfrage in Vers 15 war. Warum? Weil wir, und das haben wir gesehen heute Morgen, befreit wurden zum Leben. Das war unser Thema. Und diese Befreiung durch Jesus, die führt erstens zu neuer Entschlossenheit, das haben wir gesehen, zweitens zu neuer Hingabe und drittens zu neuer Frucht. Und wenn der uns diese Freiheit geschenkt und ermöglicht hat, warum sollten wir uns der Sünde dann immer mal wieder hingeben? Es gibt keinen Grund mehr dafür. Stattdessen gilt der wunderbare Zuspruch von Jesus aus Johannes 8, Vers 31 und 32. Es gilt, diesem Zuspruch zu vertrauen, wo er jedem Gläubigen voller Perspektive zuruft. Und damit schließe ich Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.